Lateinamerika, ein Kontinent im Aufbruch. Ein Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts und Dr. Martin Graf. Moderiert von Lukas Falkensteiner.
Willkommen bei unserem Podcast zu Lateinamerika. Unser heutiges spannendes Thema ist das Land Panama. Als Gast und Gesprächspartner begrüße ich Nationalratsabgeordneten Dr. Martin Graf, den Lateinamerika-Beauftragten des Freiheitlichen Bildungsinstituts.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Dr. Graf, gleich zu Beginn, was ist einleitend zu diesem Land zu sagen? In welcher Weise unterscheidet es sich von den anderen lateinamerikanischen Ländern?
Panama ist ein relativ kleines Land, ein Staat in Mittelamerika oder auch Zentralamerika, der sich in einem fast querliegenden Buchstaben S-Form als Brücke zwischen Nord- und Südamerika und engste Stelle auf diesem Weg dorthin auch kennzeichnet. Im Westen ist es umgrenzt von Costa Rica, im Osten von Kolumbien. Der Panama-Kanal verbindet, wie gesagt, den Pazifik auf der einen Seite mit Panama City, der Hauptstadt, und die Karibik oder auch den Atlantik mit der Hafenstadt Colón. Und hat eine Größe von rund 75.000 Quadratmeter, also etwas kleiner als Österreich. An der schmalsten Stelle der Landbrücke von Nord- und Südamerika ist es ca. 60 Kilometer breit zwischen den beiden Ozeanen. Panama weist ein rasantes Bevölkerungswachstum auf, hat derzeit rund 4,5 Millionen Einwohner, besteht aus 75% Katholiken und 15% Protestanten, also christlich geprägt, hat eine Mischung an Bevölkerung, die sich so zusammensetzt, dass man sagen kann, 60% in etwa der Bevölkerung haben sowohl indigene als auch europäische Wurzeln, sogenannte Mestizen-Mischvolk. 15%, und das ist doch vielleicht auch für einen zentralamerikanischen Staat signifikant, schwarze Bevölkerung und 13%, sagt man, in etwa Europäer. Und noch, auch aus verschiedenen Gründen, 4% Asiaten, die dort leben, laut der letzten Zählung, aber auch immerhin noch 8% an indigener Bevölkerung. Das Land ist geprägt vom Panama-Kanal und der Kanalzone natürlich, und das beeinflusst die Geschichte dieses Landes, überhaupt die jüngere Zeitgeschichte, maßgeblich. Wenn man noch bei der Landschaft bleibt, muss man Panama in drei große unterschiedliche Regionen einteilen, drei Landschaftszonen, würde ich meinen. Die eine ist vielleicht die bekannteste, die Karibikzone an der karibischen Küste mit Regen- und Trockenzeiten, wie wir es gewohnt sind in dieser Gegend, sowie dazugehörig die Inselgruppe Boca del Toro. Diese ist wiederum geprägt von Nationalparks, weißen Stränden, touristischer Nutzung und ist im Nordosten von Panama situiert und die Heimat, weil wir vorhin von den Indigenen gesprochen haben, der Kuna-Yala-Indianer, die dort eine anerkannte Autonomie, recht interessant, verfolgen. Auf den Inseln gibt es zum Beispiel Inseln, die verwalten sich von indigenen Gruppen derartig, dass dort auch keine Touristen zugelassen sind. Andere sind möglich und bei anderen ist es möglich, dorthin zu reisen. Also doch eine interessante Gemengenlage. Die zweite Landschaftszone ist die Halbinsel Azuero am Pazifischen Ozean im Golf von Panama. Auf der Seite praktisch von Panama City. Dort ist ein trockenes Klima, geprägt vom Küstentourismus und mehr im Inland von so einem Ackerbau, Mais hauptsächlich und Viehzucht im Landesinneren. Und natürlich auch geprägt von der allumfassenden Hauptstadt Panama City, die man ja wiederum unterteilen kann in eine montäne Metropole internationalen Zuschnitts mit Hochhäusern an der Küste entlang, aber auch einen schönen Altstadtkern, der zum UNESCO-Kulturerbe erhoben wurde und der seit mehr wie 15 Jahren ständig erweitert wird, nämlich die Restaurierung und dem touristischen und dem Leben zugänglich gemacht werden kann. Und die dritte Provinz, das ist die Provinz Darien, die beherbergt den tropischen Regenwald im Grenzgebiet zu Kolumbien. Aber das ist natürlich eine relativ unbekannte Gegend für uns Europäer, kaum zu bereisen, weil dort ist mehr oder weniger der Schmuggel und die Drogenhändler sowie auch die indigenen Widerstandskämpfer, großteils aus Kolumbien kommend, beheimatet. Das ist mehr oder weniger fast eine No-Go-Area für einen Touristen oder Europäer, der dorthin fährt. Dieser Teil ist mehr oder weniger der staatlichen Ordnung großteils entzogen.
Das waren sehr interessante geografische Fakten und sehr gute einleitende Worte. Kommen wir dann gleich zu den politischen Fakten. Wie ist dieses Land politisch aufgestellt? Wer regiert dort und wer sind die wichtigen politischen Parteien?
Vielleicht einmal vorauszuschicken, Panama ist eines der reichsten Länder Lateinamerikas durch diesen Panama-Kanal auf der einen Seite und dann durch diese Finanzmetropole, die Panama ja beherbergt, Steueroasen, bekannt geworden Mitte des letzten Jahrzehntes durch das offenkundig werden der Panama Papers, wo sehr viele Steuerflüchtlinge aufgeflogen sind weltweit, aber man halt daran arbeitet, Panama hat zugesagt, hier mehr Transparenz hineinzubringen, sich den internationalen Standards anzugleichen, ist aber noch sehr weit weg davon. Aber das prägt natürlich schon das Land, weil viel Geld in diesem Land vorhanden ist. Und als dritter Zweig würde ich dort einmal sagen, ist der Tourismus sehr, sehr stark und der ist sehr schnell wachsend aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten. Auf der einen Seite Karibikküste mit Inseln, sehr indigen geprägt im Norden und auf der anderen Seite Pazifikküste, wo man mehr oder weniger alles durchleben kann, was man sich so vorstellt. Ja, die Geschichte Panamas ist natürlich eng verbunden mit der spanischen Kolonialzeit, war Teil auch des spanischen Königsreiches. Und wenn wir in die jüngere Geschichte, die vielleicht interessanter für uns alle ist, gehen, wurde dieser Teil 1821 erst abgespalten von Spanien und wurde auch Teil Großkolumbiens, also noch nicht selbstständiges Land, Panama. Aber unter Simon Bolivar, dem Befreiungskämpfer, wurde, wie gesagt, dieser Teil zum Großkolumbien abgespalten. Erst nach Militärinterventionen der USA, Panama-Konflikt, wurde Panama als eigenständiges Land im Jahre 1903, also noch nicht wirklich lange her, von Kolumbien abgespalten, allerdings unter gleichzeitiger Abgabe der Hoheitsrechte zum Bau des Panama-Kanals, nämlich die Panama-Zone. Diese war mehr oder weniger im unmittelbaren und direkten Einfluss der Vereinigten Staaten, die ja auch diesen Panama-Kanal errichtet haben in den Jahren 1903 und die Eröffnung war 1914. Aber die ursprünglichen Bauten haben ja begonnen schon im Jahre 1881, allerdings unter französischer Federführung und unter französischen Kapitals. Die sind allerdings mitten in der Arbeit mehr oder weniger in Konkurs gegangen und die USA ist diesbezüglich eingesprungen und der Kanal hat auch die Unabhängigkeit Panamas gebracht, allerdings erst durch US-amerikanische Intervention und dann auch nur in Form einer scheinbaren Unabhängigkeit, weil die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen dieses Landes, der Panama-Kanal, letztlich bis 31.12.1999 amerikanisch dominiert und im Einflussbereich gewesen ist. 1904 hat man sich die erste Verfassung gegeben. Es waren noch nicht alle Menschen wahlberechtigt, das Frauenwahlrecht, das Allgemeine wurde erst 1946, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eingeführt. Wie gesagt, 1914 Eröffnung des Panama-Kanals und Schiffbarmachung und Verkehrswege dann geändert. Davor, vielleicht noch zu erwähnen, gab es eine Eisenbahn von der Karibikseite zur Pazifikseite, die heute auch natürlich noch existiert in zwei Strängen. Eines ist die Panama-Zonenbahn, die mehr oder weniger touristisch heute nur mehr genutzt wird und für die Arbeitnehmer, die am Kanal arbeiten, auch in der Führungsetage und entweder in Colón arbeiten und leben, aber in Panama oder umgekehrt, als Verkehrsmittel untauglich, weil kann sich kein Panamese leisten, dort mit dieser Bahn zu fahren. Daneben gibt es eine Bahnlinie, das ist für den allgemeinen Verkehr, das ist so eine Bommelbahn. Wie gesagt, in der Panama-Zone war vorher, bevor der Kanal entstanden ist, war natürlich die Eisenbahn sehr, sehr wichtig und als Gütertransport, um die Wege abzukürzen, damit man nicht rund um Südamerika schiffen muss, was natürlich mit der Eröffnung des Panama-Kanals an der Bedeutung der Eisenbahn dort verloren hat. Aber heute eine durchaus touristisch hochinteressante Angelegenheit. Man fährt da nicht einmal 1,5 Stunden vom Pazifik zum Atlantik und oder zurück in wunderbaren Panoramazügen, die über 100 Jahre alt sind. Und das ist auch ein Erlebnis, weil man hier einen Teil Panamas sieht, wo man sonst in die Kanalzone ja nicht hineinkommt. Also hochinteressant. Aber man muss letztlich sagen, die USA hat diesen Kanal beherrscht und damit auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten dort. Und es kam, wie es kommen musste. Es gab dann natürlich von panamäischer Seite immer wieder Versuche, dieses ewige Recht der Amerikaner, das ja festgeschrieben wurde unter amerikanischen Einfluss 1903 anlässlich der scheinbaren Unabhängigkeit, die eine neue Abhängigkeit gebracht hat. Und im 64er Jahr herum gab es dann diesen berühmten Flaggenstreit mit der USA, wo sich das offizielle Panama erhoben hat, mehr oder weniger gegenüber den Vereinigten Staaten, um hier Änderungen herbeizuführen hinsichtlich der Hoheitsrechte der Uneingeschränkten. Und es war alles begleitet auch mit einem indigenen Aufstand, die letztlich halb erfolgreich gewesen sind. Ja, weil es brachte immerhin die Autonomie im Nordosten. Und dieser Flaggenstreit durchzieht an sich die 60er, 70er Jahre und wurde erst endgültig, wirklich nachdem es dort auch zu fast kriegerischen Auseinandersetzungen wenige Tage gekommen ist, wurde dann ein Waffenstillstand oder ein Abkommen getroffen, wo man dann nach wenigen Tagen dieses Flaggenstreits dann sich verständigt hat, man wird unter internationaler Vermittlung, man wird an einer endgültigen Lösung arbeiten. Das hat gedauert. Letztlich bis 1977 die gesamten Verhandlungen und dort wurde festgeschrieben, dass man den Flaggenstreit endgültig beilegt und die USA den Status der ewigen Garantie macht mit 31.12.1999 verliert. Also eine beschränkte Garantie noch, mehr oder weniger 22 Jahre weiterhin unter Dominanz der USA und dann Übergabe. Und diese ist dann am Silvestertag 1999 erfolgt und hat eigentlich erst ab dem Zeitpunkt die absolute Unabhängigkeit dieses Landes generell auch gebracht, weil es ist keine Unabhängigkeit, wenn man wirtschaftlich abhängig ist, ne? In der Zwischenzeit hat man natürlich in diesen fast 100 Jahren an der demokratischen Entwicklung gearbeitet, mit Rückschlägen, wie man es halt aus Zentral- und Mittelamerika zum Teil kennt, Einflüsse von Nachbarstaaten und vieles andere mehr, aber Demokratie hat sich behauptet am Ende und wir sehen heute, wenn wir das uns anschauen, eine präsidentielle Republik mit einer Nationalversammlung als einem Parlament, das im Wesentlichen besetzt ist, das Parlament aus de facto zwei Blöcken, einem großen sozialistischen Block, der mehr oder weniger allumfassend eine Partei hat, unter Laurentino Cortizzo seit 2019, der ist ja dort der Präsident, der kommt aus diesem Block derzeit davor, er hat abgelöst den bürgerlich-liberalen rechten Block, wenn man das so nennen möchte, Demokratenblock, der de facto aus 4 Parlamentsparteien besteht und der hat abgelöst, der Laurentino Cortizzo, den Juan Carlos Varela als Präsident, der von der Partido Panameista, der PP, einer der größeren Blöcke des Mitte-Rechts-Blockes entstammt. Daneben gibt es noch die Partei Cambio Democratico, also so eine liberal-demokratische Partei. Und dann auch noch das Molirena Movement Liberal Republikaner und Nationalist, also eine vierte Partei in diesem Konglomerat. Aber beide Blöcke haben zurzeit keine Mehrheit im Parlament, weil es gibt auch noch 5 unabhängige Mandatare. Man muss sich so vorstellen, 71 Mandatare in Summe, 5 davon unabhängig, die je nach dem wechselnde Mehrheiten ermöglichen. Die Abgeordneten werden auf 5 Jahre gewählt, das ist ein Einkammernsystem. Das ist im Wesentlichen zu sagen, Demokratie funktioniert relativ gut. Vielleicht sehr interessant für das internationale Geschehen, ist relativ unbekannt, auch in der weiten Öffentlichkeit in Europa. Panama ist auch der Sitzstaat, also in Panama City, des Parlatino, das ist das Lateinamerika-Parlament mit 23 Mitgliedstaaten, wo jeder Mitgliedstaat 12 Mandatare entsendet. Deren Aufgabe, Hüter der Menschenrechte im lateinamerikanischen Raum. Die zweite Aufgabe ist die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Parlamenten. Also da gibt es in Europa als Pendant das EU-Parlament, aber die EU ist ja nicht ganz Europa, sondern nur ein Teil, umfasst einen Teil Europa, arbeitet auch zusammen mit der Parlamentarischen Versammlung im Europarat für Menschenrechte, quasi das Pendant, und auf der wirtschaftlichen Seite das Pendant zum EU-Parlament. Und dann gibt es noch als dritte Kompetenz, eine sehr interessante Kompetenz vielleicht für Lateinamerika generell, und das ist die Verteidigung gegen Imperialismus und Kolonialismus, die dort als Wesensaufgabe gesehen wird. Sehr stark geprägt natürlich von wirtschaftlichen Fragen, die da aufgearbeitet werden. Insgesamt ist dieses internationale Parlament in 13 Kommissionen wiederum unterteilt, die unterschiedliche Aufgaben verfolgen. Also eine Kommission für Fischfang zum Beispiel, eine Kommission für industrielle Entwicklung und eine Kommission für Agrarwirtschaft und vieles andere mehr, auch noch immer im Zusammenhang mit Menschenrechten und auch Stärkung der indigenen Bevölkerung, nämlich rechtlicher Stärkung des mehr oder weniger im einen oder anderen Mitgliedstaat funktioniert. Das ist so im Wesentlichen, was sich dort politisch neben der Wirtschaftszone wirklich abspielt, wenn man das so bezeichnen möchte. Wirtschaftlich, muss man dazu sagen, ist Panama eben geprägt von der größten Einnahmequelle, dem Panama-Kanal und der Steueroase, das Steuerparadies auf der anderen Seite. Der Tourismus ist sehr stark im Vormarsch. Das ist interessant für Österreich. Österreich ist einer der tourismusführenden Länder, also Weltmeister im Tourismus, speziell was die Aus- und Weiterbildung auch betrifft. Da könnte man relativ viel auch machen. Und diese Sparte ist sehr stark wachsend und da muss man schauen, dass man auch einen nachhaltigen Tourismus dort implementiert. Da kann Österreich durchaus eine Rolle auch spielen in der Zusammenarbeit in der internationalen. Neben dem panamäischen Balboa ist der US-Dollar auch das Zahlungsmittel dort. Also man sieht schon, der amerikanische Einfluss ist dort sehr, sehr stark. Die Amerikaner beobachten nach wie vor dieses Land mit Argusaugen, eben wegen diesem Kanal. Vielleicht wirtschaftlich auch noch ein paar Kennzahlen. Panama erzeugt in den letzten Jahren regelmäßig Budgetüberschüsse und ist relativ gering international verschuldet, sodass eigentlich ein prosperierendes Leben dort möglich ist und als ein relativ sicheres Land, mit Ausnahme vielleicht der Grenzregion, wie schon erwähnt, zu Kolumbien.
Das waren interessante wirtschaftliche, politische, aber auch geschichtliche Fakten. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Wie steht es in Panama eigentlich um die Bildungspolitik?
Ja, Panama ist geprägt, wie fast alle Länder in Lateinamerika von einem quasi dualen System, dual jetzt zwischen staatlichem System auf der einen Seite und privaten Sektor. Aufgrund des relativen Wohlstandes ist es dort auch möglich, dass sich viele Menschen auch Privatschulen leisten können, und daher gibt es dort einen relativ starken Privatschulmarkt, der durchaus hochqualifiziert ausbildet. Wobei vielleicht dort einen kleinen Schlenker machen muss. In dieser Region, nämlich in der zentralamerikanischen Region, ist eine wirkliche Herzeigeschule beheimatet in Guatemala, und das ist die österreichische Schule in Guatemala, die so mehr oder weniger die Top-Schule, Privatschule von österreichischer Seite sehr stark unterstützt und finanziert, eine der wenigen Auslandsschulen, die Österreich hat, in einem benachbarten Land in Guatemala zu Hause, und dort gehen auch viele aus den Nachbarländern, nämlich aus Panama, in die Schule, im Internatswege oder ähnliches, was immer recht angenehm ist, wenn man in diesen Ländern reist und man kommt in die als Politiker in die höhere Verwaltung der Parlamente, der Regierungen, findet man immer Leute, die sehr gut Deutsch sprechen, die sind alles Absolventen der guatemaltekischen österreichischen Schule, und das macht das Ganze interessant. Aber wie gesagt, es gibt dort natürlich amerikanische Schulen, es gibt das Lycée Français, es gibt nahezu jedes größere Land dieser Erde betreibt dort eine internationale Schule. Es gibt fast kaum Analphabetismus dort in diesem Land. Auch die staatlichen Schulen sind ganz gut versorgt. Die Gesundheitsvorsorge ist auch relativ gut in Panama. Wie gesagt, es ist einer der wirtschaftlichen Tigerstaaten in dieser Region. Es gibt einen breiten Mittelstand, was eher unüblich ist in diesen Ländern Lateinamerikas.
Herr Dr. Graf, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einblicke und freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Dankeschön.